Deutschlandfunk Interview. Vor 80 Jahren, am 23. August 1942, begann die Schlacht von Stalingrad. Auch diejenigen, die sich kaum in der Geschichte von Hitlers Angriffskrieg auskennen, haben diesen Namen schon einmal gehört. Infolge der Gegenoffensive der Roten Armee im November wurden rund 300.000 Soldaten der Wehrmacht und ihrer Verbündeten eingekesselt. Stalingrad steht auch für die entfesselte Kriegsführung. Die deutsche Luftwaffe warf ungefähr 1 Million Bomben auf die Stadt ab. Rund 700.000 Menschen kamen im Verlauf der Kämpfe in Stalingrad ums Leben. Viele Soldaten der Wehrmacht und ihrer italienischen und rumänischen Verbündeten verhungerten. Da die Luftwaffe die von Hermann Göring großspurig zugesagte Versorgung aus der Luft mit 500 Tonnen pro Tag nicht ein einziges Mal erfüllen konnte. Die Tagesrationen umfassten am Schluss rund 2 Scheiben Brot im russischen Winter. Hitlers Kriegsführung war auch eine Geschichte gewaltiger Fehlplanungen. Rund 110.000 Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft, nur wenige von ihnen kehrten in die Heimat zurück. Viele derjenigen, die Stalingrad überlebten, waren lebenslang gezeichnet, körperlich oder psychisch. Wir haben vor dieser Sendung den Historiker Professor Sönke Neitzel erreicht. Er lehrt Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam. Erste Frage: Welche strategische Bedeutung spielte Stalingrad in Hitlers Angriffskrieg?
Eigentlich spielte Stalingrad erst eine sehr geringe Bedeutung. Diese Operation Blau, also der Angriff der Deutschen 1942 im Sommer, galt ja eigentlich zunächst im Kaukasus, also den Erdölquellen im Kaukasus. Und Stalingrad war nur so eine Art Nebenoperation, weil dort die Wolga abgeschnitten werden sollte. Die Wolga war die wichtigste Lebensader in der Sowjetunion für den Transport von Gütern, Öl und so weiter. Und erst als diese Offensive lief, hat Hitler dann immer mehr sich Richtung Stalingrad orientiert und wurde Stalingrad immer mehr zu einer Obsession, weil das eben die Stadt Stalins war. Also es ist interessant, wie hier ein Diktator immer mehr Einfluss gewinnt auf die Operationsführung und einen Schwerpunkt verlegt und damit eigentlich ja auch ein Stück weit dafür verantwortlich ist, die eigene Armee in den Untergang zu führen.
1942 hatte Nazi-Deutschland 3, Sowjetrussland 1 Jahr Krieg geführt. Über welche Ressourcen verfügten beide Seiten zu Beginn der Schlacht von Stalingrad?
Also die Deutschen hatten diesen Krieg in der Sowjetunion zum Beginn der Schlacht von Stalingrad bereits verloren. Und zwar eigentlich wieder seit 1 Jahr verloren. Der deutsche Kriegsplan war im Spätsommer 1941 gescheitert, schnell sagen der Roten Armee das Rückgrat zu brechen und dann nur noch nach Osten zu marschieren. Und die Deutschen hatten sich dann im Laufe des Jahres 1941 eigentlich zu Tode gesiegt. Also sie hatten erhebliche Verluste. Und so war zwar die öffentliche Wahrnehmung, die man stand tief in Russland und die Wehrmacht, erfolgreiche Armee und so weiter. Und alle Welt, auch die Neutralen, glaubten, man würde 1942 das Sowjetunion den Todesstoß geben. In Realita sah das ganz anders aus. Die Kräfte der Wehrmacht waren begrenzt und man konnte eigentlich nur noch ein Drittel der Divisionen, die an der Ostfront standen, wirklich noch angriffsfähig machen. Die Rote Armee hatte auch gewaltige Verluste erlitten 1941. Die Rote Armee des Jahres 1941, die gab es nicht mehr. Aber die Sowjetunion hatte eben erhebliche Reserven. Jetzt begannen sich auch stückweise die Waffenlieferungen auszuwirken, der Amerikaner, vor allen Dingen aber auch der Briten, auch sagen perspektivisch. Also es war so eine Art Pattsituation, würde ich mal sagen.
Wie haben beide Seiten den jeweiligen Gegner eingeschätzt? Was wusste man von der jeweils anderen Seite?
Gerade Hitler hat die Rote Armee nach wie vor massiv unterschätzt. Und er glaubte ja zeitweise auch im Verlauf dieser Operation Richtung Stalingrad, die Russen seien geschlagen, die Sowjets seien geschlagen und schlug da sozusagen Phantomkesselschlachten. Stalin und auch die Sowjets hatten noch einen sehr hohen Respekt. Man hat dann diesen Gegenangriff vorbereitet, Marschall Zhukov. Und in diesem Sinne ging es erstmal darum, jetzt zu versuchen, die deutsche Offensive zu stoppen und dann zum Gegenangriff überzugehen. Aber ob das gelingen würde, war noch Zukunftsmusik.
Mit Blick auf die Schlacht in der Stadt, über welche Erfahrung verfügten eigentlich beide Seiten im Häuserkampf?
Also der Orts- und Häuserkampf war nicht die Spezialität, weder von der Roten Armee noch von der Wehrmacht. Man hatte das 1941 gesehen. In Dnipropetrovsk zum Beispiel gab es solche Kämpfe. So viele große Städte gibt es in der Sowjetunion ja auch nicht. Um Kiew wurde nicht gekämpft, um Leningrad auch nicht, um Charkow nur kurz. Und damit waren die großen Städte eigentlich schon genannt. Und so dass diese Erfahrung, die man dann in Stalingrad beide Seiten hatten, eigentlich eine völlig neue war. Beinahe völlig neue.
Rund 600.000 Menschen lebten ja in Stalingrad noch, als die Schlacht begann. Wieso durften die Zivilisten die Stadt nicht verlassen?
Das ist eigentlich etwas Typisches für die Kriegführung Stalins. Das haben wir auch ähnlich in Leningrad. Die Leningrader Bevölkerung, die nicht evakuiert wurde vor der Einschließung. Also das ist erstmal ein psychologisches Element. Stalin wollte die Stadt, die seinen Namen trug, unbedingt halten und verteidigen und auch die Bevölkerung in die Verteidigungsanstrengungen einbeziehen zum Bau von Stellungen, Festungen. Und es ging natürlich Stalin überhaupt nicht um die Bewahrung von Menschenleben. Also das spielte für ihn in dieser Zeit keine Rolle. Sodass man immer sagen muss, ist eben der Krieg zweier Diktatoren. Ich sage immer etwas provokant, Stalin hat den deutschen Vormarsch im Blut der eigenen Leute erstickt. Wenn man die hohen Verlustzahlen auch der Zivilisten sieht, dann liegt das natürlich an den deutschen Verbrechen, aber es liegt eben auch an der Art und Weise, wie Stalin Krieg geführt hat mit seinen eigenen Leuten.
Seit dem 22. November war die 6. Armee eingekesselt. Wieso hat Hitler diese 6. Armee nicht gerettet, als es noch möglich war?
Tja, da gibt es viele Gründe dafür. Zunächst gibt es ja einen operativen Grund, dass man sagte, wenn die 6. Armee ausbricht, dann besteht die Gefahr, dass der gesamte Südflügel der Ostfront zusammenbricht, weil diese 6. Armee hat auch Kräfte der Roten Armee gebunden. Man musste Zeit gewinnen, um die Kräfte aus dem Kaukasus zurückzuziehen. Und dann gibt es auch so ein psychologisches Element, wie schätze ich eigentlich die Lage ein? Schätze ich die Lage wirklich so katastrophal ein? Oder sage ich, naja, ich hau die wieder raus und ich kann eine Frontlinie auch wiederherstellen mit einem Gegenangriff. Heute sind wir schlauer, aber der damalige Erfahrungshorizont war der Winter 41-42, war der Kessel von Demjansk, wo über 100.000 Wehrmachtssoldaten eingekesselt wurden und die sind dann nach etlichen Wochen wieder entsetzt worden und wurden dann auch aus der Luft versorgt. Und Hitler glaubte dann auch mit den Versprechen von Göring, dass es möglich sei, da die Stellung zu halten und eigentlich in einem Gegenangriff die Frontlinie wiederherzustellen.
Das Ende der 6. Armee war ja absehbar. Wieso haben Hitlers Generale nicht aufbegehrt?
Ja, das ist ganz interessant im Mikrokosmos. Also der erfolgreichste wäre wahrscheinlich gewesen, wenn sie unmittelbar nach der Einkesselung ausgebrochen wären. Und das hätte allerdings die Initiative von Generaloberst Paulus erfordert. Es gab ja Generale, die dafür waren, also der General Seydlitz zum Beispiel. Aber die Wehrmacht war natürlich wie jede Armee eine hierarchische Organisation. Und wenn der Oberbefehlshaber aber nicht mitmacht, dann funktioniert das nicht. Und Paulus war nicht der Mann, der in einem historischen Moment nach vorne geht und Verantwortung übernimmt. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein Spezifikum der Wehrmacht oder der NS-Diktatur war. Es sind hierarchische Organisationen und diese Größe in der Krise den eigenen Entschluss zu fassen, selbstständig zu handeln, sich außerhalb der Organisation zu stellen. Also das, wenn wir jetzt mal, weiß ich nicht, 150 Jahre deutsche oder europäische Militärgeschichte durchleuchten, werden wir nur wenige Beispiele finden.
Sie sagten eben, Professor Neitzel, dass der Russlandfeldzug 42 bereits verloren war. Bildete Stalingrad einen von vielen Wendepunkten oder den einen entscheidenden Wendepunkt in Hitlers Angriffskrieg?
Für die militärische Kriegführung war es gar kein Wendepunkt, weil der Krieg war bereits verloren und er war verloren. Der deutsche Angriffsplan auf die Sowjetunion scheitert im Spätsommer, im Frühherbst 41 und das ist meines Erachtens die eigentliche Kriegswende, weil danach ist strategisch Ende für die Deutschen. Aber was Stalingrad nach wie vor war und ist, ist eine psychologische Kriegswende. Also der Krieg war verloren, aber das ist weder von den Deutschen noch von den Neutralen zum Beispiel so wahrgenommen worden damals. Und Stalingrad ist dann in der Wahrnehmung der Deutschen, auch der Bürger der Sowjetunion, der Neutralen und so weiter, als ein Wendepunkt interpretiert worden. Zum ersten Mal gelang es der Roten Armee, die Deutschen zurückzuschlagen und sie einzukesseln. Da kam was zu Ende. Also es ist ein Wendepunkt für die Wahrnehmung. Wenn man die Geschichte hinter der Geschichte betrachtet, ist der Krieg für die Deutschen, musste ja von den Alliierten gewonnen werden, aber die Alliierten hatten, glaube ich, den entscheidenden Schritt im Herbst 41 getan.
Wofür steht Stalingrad militärgeschichtlich?
Ja, man kann sich ja fragen, nicht, warum ist das so ein besonderer Punkt? Ich meine, es kamen Millionen von Soldaten zu Tode in diesem Krieg. Das kann es ja nicht sein, dass dort Menschen starben und Hunderttausende starben. Ich glaube, es ist das Extrem der deutschen Soldatenerfahrung, als auch für Deutschland diese Aufladung. Denn in Stalingrad haben wir die Häuserkämpfe, gibt es in anderen Städten auch, aber wir haben dann die Einkesselung und in der Einkesselung haben wir dann auch dieses Sterben der Soldaten, fast alle Soldaten der 6. Armee kommen ja um und wir haben Bedingungen, die bis hin zum Kannibalismus gehen. Und das ist dann wirklich ein besonderer Erfahrungsraum für die deutschen Soldaten, weswegen Stalingrad dann auch den Namen natürlich mythisch sozusagen so aufgeladen ist. Die hohen Verluste, aber die ganz besondere Kriegserfahrung, die die deutschen Soldaten da machen. Ich glaube, in der sowjetischen Erzählung ist es ein bisschen anders. Da geht es einfach um das Ende vom Anfang, um die erfolgreiche Gegenoffensive, um ein Symbol des eigenen Sieges. Aber für die Deutschen ist es dann diese besondere Erfahrung in der Winterwüste von Stalingrad.
Wie haben die Nazis die Bevölkerung über die Niederlage ins Bild gesetzt?
Also es wurde natürlich propagandistisch überhöht. Wie sollte man auch mit einem solchen Rückschlag umgehen? Also verheimlichen konnte man ihn nicht, zumindest nicht völlig. Also musste man das natürlich zu einem Heldennarrativ, zu einem Opfertum, wie einst an den Thermopylen, die Spartaner sich opferten, so die 6. Armee für die Größe Deutschlands. Also in diesem Narrativ, das an sich auch sachlogisch ist für die NS-Ideologie. Man ist nicht nur tapfer und so, sondern man opfert sich eben auch sozusagen für das größere Ganze. Und in diese Erzählung konnte man Stalingrad einfügen. Ansonsten, über die Details war ziemlich wenig zu erfahren. Stalingrad ist mit der Einschließung sofort aus der Wochenschau verschwunden. Es gibt also keine Bilder. Es gibt auch keine Bilder, was ich von Landen in U-52 zum Beispiel. Und man hat auch letztlich geleugnet, dass es Überlebende gibt. Es tauchten dann auf Umwegen Briefe von deutschen Gefangenen der 6. Armee auf. Und das hat zu einem riesigen Aufruhr der Bevölkerung gesorgt, weil natürlich die Deutschen wissen wollten, ob ihre Angehörigen noch leben. Goebbels hat das alles unterdrückt. Es gibt keine deutschen Überlebenden. Macht euch klar, es gibt nur Leben und Sterben. Und insofern hat man das versucht, alles also runterzudrücken und das nur in einen Heldenepos in einem sozialdarwinistischen Sinne sozusagen zu interpretieren.
Welche Rolle könnte Stalingrad heute für die deutsch-russischen Beziehungen spielen, wenn Russland nicht gerade einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führen würde?
Ich glaube, um das Potenzial von Stalingrad zu erkennen, muss man in die 1990er Jahre zurückgehen. Und als junger Hospitant der Redaktion Zeitgeschichte vom ZDF war ich damals so ein bisschen mit dabei, als das ZDF und das russische Fernsehen Guido Knopp damals Der verdammte Krieg gedreht hat. Eine Sendestaffel über den deutsch-sowjetischen Krieg, die gleichzeitig mit gleichem Text, gleichen Bildern im deutschen und russischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und damals gab es für diese Dokumentation auch Begegnungen von Zeitzeugen in Stalingrad an dem Ort der Gefechte. Und da konnte man den Begriff der Versöhnung sehen. Der Versöhnung der Veteranen, sagen, über den Gräbern ihrer gefallenen Kameraden. Stalingrad ist halt eine andere Symbolhaftigkeit als Babi Yar oder die Shoah, die Konzentrationslager, Vernichtungslager und so weiter. Steht also sozusagen eher für das Schicksal der Soldaten. Und ist klar, es ist ein deutscher Angriffskrieg, die Deutschen hatten dort nichts zu suchen. Aber die Versöhnung sagen darüber, auch dass es dann möglich war, einen deutschen Soldatenfriedhof in Rossoschka aufzubauen, das wäre eigentlich sagen die Möglichkeit, was haben eigentlich für die Soldaten, um sagen, das Schicksal der Soldaten in den Blick zu nehmen, wer waren die Rotarmisten, die Wehrmachtssoldaten, die da gekämpft haben, dass man sich damit kritisch befasst, um das auch sagen, zu einer Versöhnung zu führen. Das wäre eigentlich die Möglichkeit. Und das ist natürlich jetzt heute nicht mehr möglich. Stalingrad hat eine ganz andere Bedeutung. Die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges eine andere Bedeutung. Sie wird eingefügt in einen Heldenepos, womit wir jetzt relativ wenig anfangen können. Es geht eben da nicht mehr um Versöhnung. Also es ist ein Potenzial und meines Erachtens ist es gerade Anfang der 1990er Jahre auch genutzt worden.
Der Historiker Professor Sönke Neitzel von der Universität Potsdam über den Beginn der Schlacht von Stalingrad im August 1942. Das Gespräch haben wir gestern aufgezeichnet.